Einheit feiern. Das hört sich immer gut an, ne? So für junge Leute feiern. Super. Epheser 4, 4 bis 6, da lesen wir, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. In allen Gesellschaftsstrukturen ist ein Wunsch da, Einheit. Das ist ein sehr hohes Gut. Ob das in der Politik ist, in Vereinen, in unseren Freundeskreisen, in unseren Familien, in unseren Ehen. Es ist ein unwahrscheinlich hoher Gut, Einheit zu haben. Es ist oftmals aber leider nur ein Wunsch. Und wenn es erreicht ist, ist es plötzlich wieder weg, die Einheit. Ich habe das Vorrecht, in einem Verein, der sehr stark auch in Winzerlat tätig ist, vor Ort, der Verein mittendrin, e.V., manchen sagt, die in Winzerlat vielleicht wohnen, das ist hier die Stadtteilzeitung zum Beispiel, ja. Wohnexpress, dieses alles gehört unter diesem Verein mittendrin und da darf ich der Vorsitzende sein. Und ich muss sagen, ich mache das jetzt über 3 Jahre und es ist eine Einheit vorhanden zwischen Mitarbeitern und mir. Wir haben ein Ziel, nämlich den Menschen etwas Gutes tun, ganz praktisch ausgedrückt. Etwas Gutes. Und das gelingt uns. Und uns ist eigentlich etwas, was ganz Großes, was ich so in gesellschaftlicher Form nicht so oft erlebe. Es ist eine Einheit da, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Passt mal auf, und wenn ich jetzt komme und sage, ja, das ist ein Ziel, aber das ist nicht mein vordergründiges Ziel, sondern mein Ziel ist eigentlich, dass Jesus Christus die Menschen erreichen. Das ist vom Herzen meine Priorität. Und ich bin auch in dem Verein drin, weil ich das ganz stark auch als Wunsch habe, dass die Menschen dort in Winzerlat Jesus erleben. Wenn ich das aber jetzt nehmen würde, dieser Wunsch, und ich würde das hineinbringen in diesen Kreis, wo verschiedene Weltanschauungen sind, ja, verschiedene Prägungen, verschiedene Religionen auch teilweise, dann würde sofort die Einheit wegfallen und die würden mich rauskicken. Ganz ehrlich, das geht nicht. Da gehört auch ein bisschen Weisheit dazu. Was will ich damit sagen? Bei Einheit, wenn wir draußen auf Arbeit sind oder irgendwo mit unseren Freunden und sie glauben nicht an Jesus, dann bezieht sich das immer auf eine Sache. Ein gemeinsamen Nenner. Und ich glaube, unserem Glauben ist es genauso. Wir haben ein Ziel. Wir schauen auf eine Sache. Und das ist Jesus Christus. Also es ist das Haupt der Gemeinde. Wir dürfen Leib sein, Glieder sein. Es steckt in uns Menschen drin der Wunsch nach Einheit, ganz stark, auf der einen Seite, doch andererseits auch der Wunsch nach Autonomie. Das heißt also die Selbstbestimmung. Und diese beiden Dinge, die Selbstbestimmung und die Einheit, das sind Dinge, das hat einen Wert in unserem Leben. Das ist wichtig. Aus unserem heutigen Text können wir erkennen, wie es möglich ist, trotz Individualismus in einer geistlichen Einheit mit anderen Christen hineinzukommen. Und darum gibt es auch die Allianz Gebetswoche. Ja? In unserem Text nimmt Paulus ein gesellschaftliches Bedürfnis wahr und macht uns klar, ihr seid zur Einheit berufen. Ihr seid ein Leib, ihr seid berufen zu einer Hoffnung. Es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allem und durch alles und in allem ist. Er spricht hier zu Gläubigen in Ephesus, und wo er sagt, ihr seid zur Einheit berufen. Ihr seid eins. Und die Einheit geht über Ephesus drüber hinaus. Nämlich alle, die den Glauben haben an Jesus Christus. Jeder, der an die Auferstehung glaubt, wird von Neuem geboren. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, Römer 8. Und der Wunsch, sich von diesem Geist leiten zu lassen, ist die Folge unseres Glaubens. Denn alle, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, sind Kinder Gottes. Die Einheit, die alle Christen auf diesem Planet verbindet, ist ihr Glaube an Christus. Zwei meiner Kinder sind zurzeit in Guatemala. Die eine möchte weiter nach Mexiko noch. Da gibt es Christen. Die haben sich noch nie gesehen, aber die sind sich sofort eins. Weil sie einen Glauben haben. Weil sie ein Haupt haben, dem sie nachfolgen. Ja? Und deswegen kommt ganz schnell die Einheit zustande. Wir sind mit allen Christen verbunden, eins. Ich kann verschiedene theologische Ansichten haben. Ich kann mit Menschen zusammen sein, die anders denken, andere Prägung haben. Aber eins ist das Entscheidende. Ich glaube an den gleichen Vater. Ich glaube an den Sohn. Ich glaube an den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Und wenn du das sagen kannst heute Abend, dann gehörst du zu dieser Einheit. Dazu bist du berufen, sagt Paulus. Ich glaube an die Vergebung meiner Schuld. Ich bin gerechtfertigt durch das Blut Jesus. Egal, wie viel Schuld du auf dich genommen hast, plötzlich durch den Glauben gehörst du dazu. Wenn du christlich geprägt bist und hast noch nicht so viel Mist gebaut, ja, ich weiß nicht, wie man das messen sollte. Es ist egal, du bist gerechtfertigt, weil Jesus alles auf sich genommen hat. Deine Strafe, die du verdient hast, die liegt bei Jesus. Das ist das frohe Evangelium. Das ist Gnade. Wenn ich in die Landeskirche gehe oder in Freikirche hineinschaue, sind wir in dieser Sache absolut einig. Einheit im Geist ist aber kein Selbstläufer. Das passiert nicht automatisch. Jede Gemeinde ist vor Ort verantwortlich, als erstes nach Einheit zu suchen. Ja, Jörg Lindrowski, Christoph war das, ja? Ihr habt Verantwortung. Was, welche Verantwortung? Einheit in lokal gesehen, in der Gemeinde, im Lutherhaus. Die Verantwortung habe ich in meiner Gemeinde. Einheit. Das ist das, nachdem wir uns ausrichten sollen. Weil das ist das, zu dem wir berufen sind. Wir dürfen unsere Berufe dann nicht verfehlen. Und das ist damit gemeint. Wir können verschiedene Ansichten haben, aber in einem müssen wir uns klar sein. Ja, dass wir den gleichen Geist haben. Und deswegen schauen wir auf Gott. Und wir kommen hier ganz schnell an das menschliche Unmögliche. Wir sind ja schon dazu berufen. Wir haben den Geist schon in uns, der uns zur Einheit macht. Aber wir verhalten uns aber doch oft so, dass es doch immer mehr so um unsere Empfindlichkeiten geht. Jede Gemeinde besteht aus mehreren Kreisen, Leitungskreisen, die verantwortlich sind für die Bereichsgebiete. Mitarbeiter, ja, können anderer Auffassung sein, aber nicht in dieser einen Sache, dass wir einem Gott dienen, dass wir dazu berufen sind, berufen zu einem Leib. Und jeder muss sich im Klaren sein, es dreht sich um einen Auftrag. Um einen Auftrag, und der ist ganz groß geschrieben, bei jeder Gemeinde, die es gibt, weltweit, Matthäus 28, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie beten, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist der Auftrag, den Pastoren bekommen, der jeder, der sich zu Jesus hinwendet, automatisch mitbekommt. Das ist wichtig, das ist was, was uns bindet, dieser Auftrag. Ich gehe noch weiter. Bis hin zur kleinsten Zelle einer Gemeinde, das ist die Ehe. Die Ehe wird hier mit einbezogen. Einheit in der Ehe ist für viele Ehepaare eine Illusion. Und ich sage aber dazu, Kinder zu erziehen ohne Einheit in der Ehe ist ein schwieriges Unterfangen. Das geht eigentlich gar nicht. Die Frucht der Einheit ist immer, das sehen wir in einer Ehe wunderbar, nämlich, dass etwas wächst. Wenn Einheit da ist, passiert etwas, es ist wie ein Samen, der ausgestreut wird und Er geht auf und wird zu einem Baum. Es wächst etwas. Eltern sind sich nicht bewusst, was sie ihren Kindern antun. Hier sind ja auch Mütter. Kindern antun, wenn sie nicht darum kämpfen, eine Einheit zu sein. Ein Kapitel nach diesem Epheser Kapitel 4, also Kapitel 5, da lesen wir, dass der Mann seine Frau lieben soll wie Christus die Gemeinde. Die Frau aber sich dem Mann unterstellen soll, wie die Gemeinde sich Jesus unterstellt. Zuallererst steht davor, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Viele Pärchen, und ich weiß, dass hier Pärchen sind, die vielleicht noch nicht verheiratet sind, vielleicht sind sie verheiratet, aber es steht noch vor ihnen, wie auch immer. Es ist eine Aufforderung. Ja, und für viele ist diese Aufforderung sehr patriotisch. Was? Ich soll mich meinen Mann unterstellen? Ja, diese Aussage ist sehr konservativ, gebe ich dazu. Hört man so eigentlich gar nicht mehr. Schon gar nicht in der heutigen Zeit. Aber dennoch richtig. Hier kommt unsere Prägung ins Spiel. Die Bibelstelle wurde missbraucht, um die Frau zu unterdrücken, sie mundtot zu machen, sie abzustempeln, sie auszunutzen. Aber es ist ein wichtiger Hintergrund, den wir verstehen müssen. Es ist alleine eine Aufforderung für die Frau, sie unterzuordnen, und für den Mann extra nochmal, die Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Christus hat sein Leben gegeben für seine Gemeinde. Ja, mach das mal. Verstehst du? Jetzt gehe ich weiter. In allen beiden Rollen steht eins im Fokus, dass jeder sich dem Partner hingibt. Das steht über allem. Ja, wir sehen dann immer, oh, unterordnen und so weiter. Nein, gebe dich deinem Partner hin. So wie sich Jesus Christus der Gemeinde hingegeben hat. Jetzt komme ich an das Herzstück der Einheit im Geist. Ihr könnt es ahnen. Dein Herz. Es dreht sich eigentlich hier um dein Herz. Wem gibst du dich hin? Einheit bedeutet Hingabe. Wir werden in unserem Text aufgefordert, uns hinzugeben, zu Christus hin. Nur wenn du weißt, was du besitzt in deinem Leben, kannst du auch etwas geben. Wenn du weißt, du hast in Christus alles, dann kannst du auch was geben davon. Wenn du dich immer leer fühlst, wenn du nichts hast, dann kannst du dich nicht hingeben. In unseren Gemeinden, in unseren Ehen steht sehr häufig im Mittelpunkt, was bekomme ich? Und der Geist Gottes zeigt uns, was wir aber in Christus besitzen. Er zeigt unseren Wert, den wir in Jesus bekommen haben. Er starb für uns, für dich und für mich. Er hat unsere Schuld mit seinem Tod am Kreuz bezahlt. Wir sind versöhnt in Jesus mit dem Vater im Himmel. Wisst ihr, warum die Ehe immer schöner werden kann? Weil wir durch die Nähe zueinander immer mehr lernen, von uns zu geben. Ja, das ist das Schöne an der Ehe. Man gibt sie, man verschenkt sich. Die Sexualität ist ja der Höhepunkt von diesem Verschenken. Ich gebe mich meiner Frau hin. Am Anfang haben wir die Sicht, der andere muss mir was geben. Und das ist oft schmerzhaft zu sehen, genauso wenig wie ich gebe, bekomme ich. Vielleicht hast du eine Ehe, die sehr leer ist, trostlos, wo du deine Kraft eigentlich von der Ehe gar nicht so nehmen kannst, weil es steht immer was zwischen euch. Du hast die Erwartung, der muss doch kapieren, was ich brauche. Dann kannst du lange warten. Frage eher, was kann ich geben? Dann werdet ihr zur Einheit. Nicht umgekehrt. Das ist das Geheimnis, von dem Jesus spricht, deine Hingabe. So gehen wir in die Gemeinde und fragen, was bekomme ich? Vielleicht sitzt du heute Abend da und sagst, ja, ich sitze hier, um etwas zu empfangen. Wir Menschen, können dir nichts geben. Nur kurzfristig. Du kannst dir durch Lobpreis, durch Gefühle, hey, du bist voll in Ordnung, schwer in Ordnung, hey, du siehst gut aus, das kann man dich aufputschen, ja, Hammer. Aber wenn du nach Hause gehst, es ist leer, es ist weg. Und dann bekommst du das nächste Mal wieder, oh ja, ich brauche eure Gesellschaft, die ist so cool. Ja, du bist hier, weil es cool ist, aber du hast nichts empfangen. Weil wir Menschen können nichts geben, außer wir werden von etwas ganz Großem gefüllt. Und deswegen haben wir einen Glaube, eine Hoffnung. Wir können uns hingeben zu Jesus und das bewirkt, dass wir uns gegenseitig etwas mitgeben können, was dauerhaft zählt. Ich möchte zum Schluss noch etwas weitergeben. Aus Kolosser 2, Vers 3. Dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, heißt es hier. Wer von euch in Christus ist, der hat Zugang zu allen Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis. Die Hingabe zu Christus ist die Einheit zu allen anderen, die sich Jesus hingeben. In Jesus haben wir den Schatz der Weisheit, die Einheit zu erlangen. In Christus haben wir die Erkenntnis, die Einheit langfristig, nicht kurzfristig, heute ist immer eins, so Gefühl, sondern langfristig zu erreichen, zu erhalten. Weißt du, ich rede noch mal ein bisschen von mir persönlich. Es ist immer so eine, ja, dass man so die Barrieren abbaut, ne? Vielleicht ist es ein bisschen zu persönlich für dich. Aber meine Frau und ich, als wir vor 22 Jahren geheiratet haben, das war alles andere als schön. Die Hoffnung war riesig, aber es war alles sehr enttäuschend. Und wenn ich nicht Jesus gehabt hätte, dann wäre sie vielleicht meine dritte oder vierte Frau gewesen. Oder sie wäre vielleicht meine erste gewesen, aber ich hätte heute schon die dritte oder vierte Frau. Weil ich muss dir sagen, aus dem Elternhaus, wo ich rauskomme, aus dem Milieu, wo ich rauskomme, wäre nicht in der Lage, eine gesunde Ehe zu führen. Ich bin nicht in der Lage dazu, weil ich nichts geben konnte. Und Jesus hat mich damals vor 30 Jahren dazu berufen, ihm nachzufolgen. Von nichts. Ich habe viele Fragen gehabt. Ich sage, Gott, ich verstehe die ganze Bibel nicht. Diese Sache mit Sexualität vor der Ehe, Sache, dass wir es lassen sollen. Ja, dass Gott die Welt geschaffen hat in so einem kurzen Zeitraum. Ich sage, was soll das? Und Jesus hat zu mir gesagt, ja, ich möchte, dass du glaubst. Alles andere zeige ich dir. Und er hat mir viele gute Dinge gezeigt. Er hat mich da hineingeführt, dass ich Bibel verstehen konnte, wie sie gemeint ist. Auf jeden Fall habe ich dann viele Jahre gebraucht, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Und sie ist meine erste Frau und sie wird meine einzigste Frau sein in meinem Leben. Das wünsche ich mir von Herzen. Und trotzdem war der Anfang schwer, obwohl sie Jesus kannte, ich auch. Im geistlichen Sinne waren wir ein Leib, ja. Und wir haben Jahr für Jahr uns durchgerungen, weil für uns war klar, wir wollen uns nicht scheiden lassen. Weil Gott, was Gott zusammenführt, das haben wir nicht zu trennen. Wir waren uns sicher, Gott hat uns zusammengeführt, aber es war so mühsam, muss ich dir sagen. Meine Erwartungen so hoch. Ihre Erwartungen so hoch. Ich voll eingenommen von mir selbst, meine Frau wie so eine Schnecke. Sowas von gegensätzlich. Die Verheirateten, die wissen, von was ich rede. Weil eigentlich ist jede Ehe so. Und nach 7 Jahren sagen die meisten, das verflixte Jahr, da gehen die meisten Ehe auseinander, statistisch gesehen. Was haben wir im 7. Jahr gemacht? Das war das beste Jahr, was wir erlebt haben. Wir haben 7 Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie Gott sich Ehe vorstellt. Wo ich verstanden habe, es dreht sich gar nicht so richtig um mich, sondern es dreht sich darum, wie ich Jesus wahrnehme und wie ich das, was ich von Jesus bekomme, hineingebe in die Ehe. Also ich habe plötzlich angefangen, von meinen Erwartungen zurückzugehen. Weißt du, nicht, dass ich diese Bedürfnisse nicht hatte in den verschiedenen Bereichen, sondern was habe ich mit meinen Bedürfnissen gemacht? Ich habe mit Jesus darüber gesprochen. Ob du es glaubst oder nicht, das ist dein persönliches Problem. Jesus hat meine Bedürfnisse gestillt. Das war für mich nicht möglich, dass das möglich ist, weil mein Bedürfnis war verschiedene Richtungen. Das war so hoch. Ich habe gedacht, ich bin der König zu Hause, aber verstehst du so, die Erwartung. Nichts ist eingetroffen, aber ich bin ein Königskind von Gott. Und das ist viel mehr wert. Und es liegt in deinem Leben selber, ob du diesen Schritt des Vertrauens gehst und sagst, ja, ich möchte mein Leben, meine Bedürfnisse, mein Sein von Gott füllen lassen. Mein Wert, wer bin ich, will ich nicht von der Gesellschaft abhängig machen, auch nicht von meiner Frau, sondern alleine von Jesus. Und das ist ein Vertrauensschritt. Und ich wünsche dir, dass du diesen Vertrauensschritt gehen kannst, damit das, was in der Bibel steht, Einheit, mich hingeben, meiner Frau mich hingeben, der Gemeinde Gottes, weil Jesus ist Gemeinde so wichtig, mich hingeben. Was brauchst du? Du musst dich füllen lassen von Gott, damit das geschieht. Ja, das ist mir so ein großes Anliegen heute Abend. Die Weisheit kommt von der Hingabe zu Jesus. Daraus entspringt die Freude zueinander. Und ich darf lernen, diese Freude mit meiner Frau auf langfristig auch wirklich behalten zu können. Das ist Erkenntnis. Ja, wenn ich dann was Falsches sage, meiner Gewohnheit hinterhergehe, plötzlich Heiliger Geist wirkt. Stopp. Hör auf, deine Frau zu provozieren. Hör auf, Lügen zu verbreiten. Hör auf, vor deiner Frau irgendwie gut dazustehen. Und umgekehrt auf eine andere Seite wieder meine Frau. Sie hat auch ihr Paket zu tragen. Ja, und dann wirkt Gottes Geist. Und was macht er? Er führt uns dahin, dass wir uns annehmen können. Denn das ist Christus Gebot, dass wir uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und geh so in deine Beziehung hinein. Lebe so, Gemeinde, egal welcher Gemeinde du kommst. Das möchte ich dir ans Herz legen. Amen.